waren als reale soziale Tatsache das Feld.
Hey China, baby, you played too rough. You slapped 34 on him, now that ain't love. I gave you till Tuesday to say you're sorry, but guess what, sweetie, that ship sailed early. Don't cry on the trading floor. It's just diplomacy, but hardcore. We talked to some countries, not all. Guess which empire won't get a call. We had a terror fever, turn it up some more. 50 on 34, now we're out on all four. Don't need no trade talks, we just do the math. Taking my sports, baby, feel my wrath. We got that terror fever, shaking every port. Seeking markets like it's a contact sport. Raise it high, spin that tax roulette. If you retaliate, I'll double the bet. Next, oh, don't look shocked. 10% for friendship, consider it docked. We're spreading love like a steel-toed boot. Global harmony in a tailored suit. Every deficit's a dagger to my pride, so I'll fix it with some duties on the side. Who needs allies when you've got the vibe? Just me, my posts, and my 4D tribe. Yeah, terror fever, truth posted loud. Dancing through the trade war, feeling proud. Markets crash, that's just the sound of greatness echoing around. And on a 4%, man, in a town we roll. Every import tax like rock and roll. In the world tonight.
This isn't a tantrum. It's strategic performance art. We're liberating your exports for your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm working harder.
We've got tariff fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 104%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. Hit that beat and tax the rhyme.
This isn't a tantrum, it's strategic performance art. We're liberating your exports from your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm winning harder.
We got the terror fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 104%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme.
Wenn wir noch Überreste von paranoiden Fantasien und Über-Ich-Problemen haben, dann ist vielleicht ihre Benutzung der Akt, durch den sie aufgelöst werden. Wenn wir wirklich Anteil nehmen, mögen wir wünschen, dass die Psychoanalyse, eines der potenziell stärksten Mittel zur Befreiung, keinem reaktionären Missbrauch ausgesetzt wird. Wenn wir weniger Anteil nehmen, mögen wir einfach nur wünschen, dass die Basis aller politischen Reaktion, also emsig gelehrte Nichterfahrung, beseitigt wird. Alle diese Dinge haben unmittelbaren Bezug zu der Lage, in der sich heute junge Leute befinden, die für ihre Freiheit in einer eigenen Zukunft und gegen eine Zukunft kämpfen, wie sie ihnen als Ersatz und in aller Liebe von ihren Eltern und Lehrern vorgeschrieben wird. Die falsche Zielsetzung hier ist offensichtlich der Versuch, sich durch eine Änderung der eigenen Eltern frei zu machen. Man wird selbst frei sein, wenn sie endlich frei sind. Doch worum geht es den Eltern denn? Doch nur um die Benutzung ihrer Kinder, die sie zu ihren Eltern machen möchten, um so deren Aggression zu absorbieren? Und das ist doch auch wieder Bestrafung der Kinder, indem die Eltern nämlich deren Autonomiebestrebungen wieder und wieder einstellen. Der bourgeoise Familienkern kann offensichtlich ohne diese Rollenverkehrung, die das vorausgegangene Rollensystem bestätigt, nicht funktionieren. Eine verkehrte Verkehrung also, durch die das Kind die Familie unter allen Umständen zusammenhalten muss, die teuersten Beruhigungsmittel auf der Verschreibungsliste des National Health Service bestätigen dies in der Regel. So dreht es sich also auch hier wieder darum, wie man das Rezept ungültig macht, das uns selbst ungültig machen möchte. Wenn man schon seine eigenen Eltern nicht ändern kann, aber trotzdem zu einem Punkt der Großzügigkeit gelangt, von dem aus man ihnen ihre eigenen Probleme zugestehen kann, kann man zumindest versuchen, seine Lehrer zu ändern. Dabei kann es zu der gefährlichen Verwandlung eines Volksschullehrers und Elternersatzes in einem Menschen kommen. Wenn der Volksschullehrer, wie es tatsächlich häufig der Fall ist, der erste wichtige andere außerhalb der Familie ist, wie kann er dieses sein Außerhalbsein den Schülern klar machen, ohne dass er Zensur oder Entlassung durch das kleinliche Beamtentum des lokalen Erziehungswesens zu befürchten bräuchte? Dieselbe Frage stellt sich für die Dozenten an Universitäten und Colleges. Die Antwort, sicher keine einfache, ist zweifellos die, dass es innerhalb des Systems so viel Klarblick wie möglich zu entwickeln gilt, dass man sich so klar wie möglich darüber wird, was man lernen will. Nicht lehren übrigens, denn Lehren ist reine Kollaboration. Und dass man dann auf einen möglichst massiven Ausfall von Lehrern, Schülern oder Studenten hinarbeitet, bis schließlich die eigenen Bemühungen Hand in Hand mit ähnlichen Bewegungen in anderen Institutionen den Schul- oder Collegebetrieb so endgültig und maßgebend wie möglich lahmlegen. Das aber heißt, allen Machenschaften zuvorzukommen, die einen mittels Ghettoisierung oder andere Methoden wieder ins System eingliedern wollen. Das Problem ist also nicht nur, dass man aus dem System ausscheidet, sondern auch, wohin man ausscheidet. Thank you.
our young editor.
How do you do, Rupert?
Thank you.
Sit down. And what's that you're reading?
Karl Marx.
Surely you're not a communist.
Do I have to be a communist to read Karl Marx?
Rupert. That's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you?
Nothing.
Nothing?
I dislike all forms of government.
But somebody must rule.
And I don't like the word rule.
Well, if we don't like the word rule, let's call it leadership.
Leadership in government is political power, and political power is an official form of antagonizing the people.
What magazine did you say he edits?
A commentary on current events.
Pardon me. My dear young man, politics are
necessary.
Politics are rules imposed upon the people.
In this country, rules are not imposed. They are the wish of all free citizens.
Travel around a bit, then you'll see how free they are.
Yes, but you didn't let me finish.
They have every man in a straitjacket, and without a passport, he can't move a toe.
But if you'll allow me to...
In a free world, they violate the natural rights of every citizen.
But you don't let me...
They have become the weapons of political despots.
Yes, but may I...
And if you don't think as they think, you're deprived of your passport.
Will you allow me
to... leave a country is like breaking out of jail.
Yes,
and
but...
to enter a country is like going through the eye of a needle.
But
am I free to travel?
Of course you're free to travel.
Only with a passport.
Will you allow me to say something?
Only with a passport. Do animals need passports?
Have you finished?
It's incongruous that in this atomic age of speed, we are shut in and shut out by passport.
If you'll shut up and let somebody else talk...
And free speech, does that exist?
No, you've got it all.
And free enterprise.
We were talking of passports.
Today, it's all monopoly.
All right. Now, will you...
Can I go into the automobile business and compete with the auto trust?
If I can get in a word...
Not a chance. Can I go into the grocery business and compete with the chain stores?
Will you shut up?
Not a chance. Monopoly is the menace of free enterprise. As I look back 60 years ago...
Where were you 60 years ago?
He was a glint in his great-grandfather's eye.
Very well now. Have you finished? Now let me say something. Let me tell you how wrong you are. In the first place. In the first place. Now I've forgotten what I wanted to say.
And the atomic bomb.
Ah.
It's a crime that when the world cries for atomic energy, you want to make atomic bombs.
Me? I'm against atomic bombs.
You want to wipe out civilization. Destroy all life on this planet.
I lost my throat because I didn't want atomic bombs.
You and your kind think that atomic bombs can solve your problems.
Listen, you little rat.
Today, man has too much power. The Roman Empire collapsed with the assassination of Caesar. And why? Because of too much power. Feudalism blew up with the French Revolution. And why? Because of too much power. And today, the whole world will blow up. And why?
Because of too much power.
The monopoly of power is a menace to freedom.
I don't know.
Lost in terror because he's made to hate instead of love. If civilization is to survive, we must combat power until the dignity and peace of man are restored.
What's the meaning of this?
Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes?
Je ne suis rien.
Rien?
Je déteste toutes les formes de gouvernement.
Décapou FM.
Der Schule ein Ende bereiten zu wollen, bedeutet ein Stück dieser Gesellschaft des Überlebens und des Todes loszuwerden. Die Schule abschaffen, sich das Leben wieder aneignen, gemeinsam mit anderen durch die Welt stolpern, groß und klein. Aufrührerische Komplizenschaft bei der Suche nach Freiheit, des Vergnügens, bei der Entdeckung seiner selbst. Wir brauchen keine Vorbereitung auf das Leben. Wir müssen nie jetzt leben. Ohne Autorität, ohne Staat und miserable Bürokraten. Wir wollen mit dem Feuer spielen. Auch auf die Gefahr hin, uns zu verbrennen. vielleicht. Oder um die Lunte der Revolte ein für alle Mal an.
Reveille will embark on its 12th loop around the sun on Saturday 3rd of May at 5 a.m. UTC plus 1 and will complete its journey on Sunday the 4th of May at 6 a.m. Reveille is a collaborative sound and radio project that circles the earth on live audio streams at daybreak. Reveille will be mixed live from a hub at Stave Hill Ecological Park in Rotherhithe, South London, and stations in Sunshine Coast, Australia, Valparaiso, Chile, Chania, Greece. The Reveille main mix will be hosted by Wavefarm in Accra, Upper Hudson Valley, New York, and a network of participating FM and net radio stations. For more info and to listen, visit soundtent.org/Reveille.
Zu zünden, die Lunte der Revolte, die das Individuum bejaht, seine Begierden, seinen Willen, die den Unterdrücker und seine Welt des Todes tötet. Schulen sind Gefängnisse und Gefängnisse brennen. Schulbeginn. Erneut steht uns ein Jahr von Unterwerfung und Erniedrigungen bevor. Nach diesen 2 Monaten sogenannter Freizeit, in denen wir uns ausruhen konnten, beginnt bei den ersten bereits die Langeweile sich breit zu machen. Da drängt sich die Vermutung auf, dass die Schule uns nicht nur körperlich, sondern auch psychisch einengt. Dass die Schule uns also jeglicher Möglichkeit beraubt, selbst über unser Leben bestimmen zu können, ohne dem Einfluss des Lehrers oder einer anderen Autorität ausgesetzt zu sein. Lasst uns also von Beginn an die richtigen Worte wählen. Eine Schule ist ein Knast und nichts anderes. Den Begriff Knast definiere ich als einen Ort oder eine Institution, die uns einsperrt, um, auf welche Weise auch immer, die herrschende Ordnung aufrechtzuerhalten. Arbeit, Schulen, psychiatrische Anstalten, zusammengepferchte Wohnungen, Abschiebelager, Strafanstalten. Die Funktion der Knäste mag variieren, doch entstammen sie alle der gleichen Idee, das reibungslose Funktionieren einer Gesellschaft zu gewährleisten, die auf Unterdrückung und Ausbeutung beruht. Sprechen wir hier also von der Schule, ein Themenfeld, das meiner Meinung nach viel zu oft vergessen wird im Kampf gegen jede Herrschaft. Dabei ist die Schule eindeutig autoritär. Der Lehrer übt eine unantastbare Macht aus, wenn er spricht. Wenn er spricht, müssen alle anderen schweigen. Man braucht eine Erlaubnis für die banalsten Dinge. Aufs Klo gehen, miteinander reden, aufstehen oder etwas trinken. Je nach seiner Laune kann der Lehrer dies alles ohne Begründung verbieten. Jeder noch so kleine Verstoß wird bestraft. Überwachungskameras werden zur Normalität. Eigentlich paradox, wenn wir uns vor Augen halten, dass der Staat uns so zu autonomen Individuen erziehen möchte. Dieses strikte Reglement ist für jeden sichtbar und wird somit oft kritisiert, nicht zuletzt auch von der Linken. Aber nachdem man Jahre über Jahre in diesem Knast verbracht hat, wird es wohl schwierig, diesen engstirnigen Rahmen zu übersteigen. Das Ziel dieser Personen ist es also nicht, den Knast Schule zu zerstören, sondern ihn zu demokratisieren oder etwas ertragbarer zu gestalten. Hierbei handelt es sich bloß um einen weiteren Schritt hin zur Perfektionierung der Schulen, was weit entfernt, wenn nicht gar entgegengesetzt ist, von dem, was wir uns ersehnen. Diese Kritiken scheinen überdies alle einen wesentlichen Punkt einfach zu ignorieren. Die Schule ist kein isoliertes Phänomen, sondern ist in einen sozialen Kontext eingebettet. Und es ist genau hier, wo wir als Anarchisten intervenieren können. Die Schule ist Teil dieser kapitalistischen Welt und nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein. Sie soll die Jüngsten dieser Gesellschaft auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Die in der Schule vermittelten Werte sind unter anderem Gehorsam, Arbeitseifer und Konkurrenzkampf. Die Schule führt uns geradeaus in die Fabriken, die Büros oder die Arbeitslosigkeit, aber in keinstem Fall in unsere Freiheit. Wenn wir den Kapitalismus angreifen, müssen wir die Schulen mit derselben Wut zurückweisen, wie wir die Arbeit oder jede andere Herrschaft über unser Leben zurückweisen. Die Erziehung hat sich im Laufe der Zeit verändert, aber ihr oberstes Ziel bleibt immer dasselbe. Den Kindern die Autorität der Erwachsenen aufzuzwingen, wie es schon bei den Spartanern in der Antike oder bei den kirchlichen Schulen im Mittelalter der Fall war. Die Schulen wurden nicht zu unserem eigenen Wohl gegründet, sondern um uns zu domestizieren und uns zu gut geölten Rädchen in dem komplexen und entfremdenden System zu machen. Folglich sind die Schulen nur ein Werkzeug in den Händen der Herrschenden und somit ohne Erbarmen zu zerstören. Verschiedene Formen von Angriffen gegen den Knast, Schule, sind allgegenwärtig, werden aber meistens bloß als grundlose Gewalt von jugendlichen Straftätern abgestempelt. Diese Diffamierung stellt nur einen krampfhaften Versuch dar, die Revoltierenden gegen die Schule zu isolieren. Indem wir lauthals unsere Komplizenschaft mit den Angreifern ausdrücken, können wir die Stille durchbrechen, die diesen Vandalismus so oft begleitet. Scheiben einschlagen, Lehrer angreifen oder Mobiliar zerstören sind alles Akte von Individuen, die der Staat noch nicht in eine zahme Herde transformieren konnte. Widersetzen wir uns entschieden der trügerischen Trennung von dem Politischen und dem Sozialen, um endlich unser Leben zurückzugewinnen. Es ist kein Zufall, dass Schulen bei jeder sozialen Revolte zu den ersten Angriffszielen zählen. Lassen wir alle Hürden zurück, die uns diese Gesellschaft aufdrängt. Was uns antreibt, die Schulen und alle anderen Knäste anzugreifen, ist unsere grenzenlose Leidenschaft für die Freiheit. Auf dass der nächste Feueralarm mehr ist als bloß eine Präventivmaßnahme.
The psychological indoctrination that took place was very effective. Thoroughly brainwashed.
Declare oneself against authorities.
We all have times when it would be fun just to break something.
I think CDs need sound wave communication.
I guess I just have this rock in my hand.
Everyone has to challenge the system.
right, and run.
We're the dangerous.
I just have this rock in my hand.
What about the time when all those kids broke the windows?
Think up.
Break the rules.
That gang of vicious outsiders.
Dann, wenn sie zwitschern wie die Alten. Man hetzt sie durch die Schule, damit sie die alte Leier lernen, und haben sie diese inne, so erklärt man sie für mündig. Sperrt mich ein, um mich auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Man nimmt mir alles, um mich zu lehren, mit Dingen verantwortungsvoll umzugehen. Man reglementiert mich permanent, um mir zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Man entfremdet mich den Menschen, um mich ihnen näher zu bringen. Man bricht mir das Rückgrat, um mir den Rücken zu stärken. Man programmiert mich auf Anpassung, damit ich lerne, kritisch zu leben. Man bringt mir Misstrauen entgegen, damit ich lerne zu vertrauen. Man bricht vor meinen Augen die Gesetze, damit ich lerne, diese zu achten. Man sagt, zeige deine Gefühle, damit man mit ihnen spielen kann. Man sagt, du bist resozialisiert, wenn ich zu allem nur noch nicke.
Kaputte Femme.
Mixing everything that we can think of.
Wir haben heute mit einer Ausgabe gegen Erziehung, gegen Pädagogik, mit Auszügen aus folgenden Scenes. Für die Zerstörung der Schulen, Minona-Editionen, The Destruction of Schooling im Original, und Weil ich faul bin, einige Anregungen zu einem fast vergessenen Kampf gegen Erziehung und Schule. Ein Scene, das im Frühjahr 2023 rausgekommen ist. Beide Scenes, nicht zu vergessen natürlich, diverse Toilettenfunde, Zeug von Toilettenwänden, auch das wurde verlesen. Die beiden Scenes zu finden in der anarchistischen Bibliothek Non Grata in der Reitschulgasse, die jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr geöffnet hat. Und Non Grata veranstaltet morgen in Kooperation mit Kaputt FM einen Abend im Sub. Es wird diverse Noise Artists zu hören sein. Rumpeln aus München kommt. Der Falgan, davon habt ihr ein Set am Anfang der Sendung gehört, um 22 Uhr. Der Falgan auch aus München wird ein Techno-Live-Set bringen. Und Noise Mayhem bringt Skynet Johansson mit sich. Und MC Broco aus Graz, den viele vielleicht kennen, wird auch zu hören sein. Außerdem um 20 Uhr die Buchpräsentation von Antipolitiker Nummer 3. Dem Anarchist Journal from the Balkans. Diesmal mit dem Thema Nationalismus. Man darf gespannt sein auf die Diskussion morgen. Um 20 Uhr im Sub. Genau, wer mitdiskutieren will, bitte pünktlich sein. Es geht wirklich um 20 Uhr los. Und die gehörten Scenes, weil ich faul bin und für die Zerstörung der Schulen, wird zu finden sein auf dem Büchertisch der anarchistischen Bibliothek Non Grata. Auch das morgen im Sub ab 20 Uhr. Sub Graz, befindet sich in der Kaiser Franz Josef K 66.
Kaputte Femmer.
Just mixing everything that we can think of.
Mehr ist dazu nicht zu sagen, Schatz.
No. Angriff auf die Polizei.
Richard decided there was only one way to avoid having to watch Dirk eat his way through all the rest of the pizza, and that was to eat the rest himself. He rolled it up and took a token nibble off the end. It was rather good. He took another bite. Dirk watched this with startled dismay. So, said Richard, the idea behind Schrödinger's cat was to try and imagine a way in which the effects of probabilistic behaviour at a quantum level could be considered at a macroscopic level, or, let's say, at an everyday level. Yes, let's, said Dirk, regarding the rest of the pizza with a stricken look. Richard took another bite and continued cheerfully. So, you imagine that you take a cat and put it in a box that you can seal completely. Also in the box you put a small lump of radioactive material and a phial of poison gas. You arrange it so that within a given time period there is an exactly 50-50 chance that an atom in the radioactive lump will decay and emit an electron. If it does decay, then it triggers the release of the gas and kills the cat. If it doesn't, the cat lives. 50-50. depending on the 50-50 chance that a single atom does or does not decay. The point, as I understand it, is this. Since the decay of a single atom is a quantum-level event that wouldn't be resolved either way until it was observed, and since you don't make the observation until you open the box and see whether the cat is alive or dead, then there's a rather extraordinary consequence. Until you do open the box, the cat exists in an indeterminate state. The possibility that it is alive and the possibility that it is dead are two different waveforms superimposed on each other inside the box. Schrödinger put forward this idea to illustrate what he thought was absurd about quantum theory. Dirk got up and padded over to the window, probably not so much for the meager view it afforded over an old warehouse on which an alternative comedian was lavishing his vast lager commercial fees, developing into luxury apartments, as for the lack of view it afforded of the last piece of pizza disappearing. "Exactly," said Dirk. "Bravo. But what's all this got to do with this detective agency?" said Richard. "Oh, that. Well, some researchers were once conducting such an experiment, but when they opened up the box, the cat was neither alive nor dead, but was in fact completely missing, and they called me in to investigate. I was able to deduce that nothing very dramatic had happened. The cat had merely got fed up with being repeatedly locked up in a box and occasionally gassed, and had taken the first opportunity to hoof it through the window. It was, for me, the work of a moment to set a saucer of milk by the window and call Bernice in an enticing voice. The cat's name was Bernice, you understand. "Now, wait a minute," said Richard. And the cat was soon restored, a simple enough matter, but it seemed to create quite an impression in certain circles, and soon one thing led to another, as they do, and it all culminated in the thriving career you see before you. Wait a minute," insisted Richard, slapping the table. "Yes?" inquired Dirk innocently. "Now, what are you talking about, Dirk? You have a problem with what I have told you?" "Well, I hardly know where to begin," protested Richard. "All right, you said that some people were performing the experiment." "That's nonsense. Schrödinger's cat isn't a real experiment. It's just an illustration for arguing about the idea. It's not something you'd actually do." Dirk was watching him with odd attention. "Oh, really?" he said at last. "And why not?" "Well, there's nothing you can test. The whole point of the idea is to think about what happens before you make your observation. You can't know what's going on inside the box without looking, and the very instant you look, the wave packet collapses and the probabilities resolve. It's self-defeating. It's completely purposeless." "You are, of course, perfectly correct as far as you go," replied Dirk, returning to his seat. He drew a cigarette out of the packet, tapped it several times on the desk, and leant across the desk and pointed the filter at Richard. "But think about this," he continued. "Supposing you were to introduce a psychic, someone with clairvoyant powers, into the experiment, someone who is able to divine what state of health the cat is in without opening the box, someone who has, perhaps, a certain eerie sympathy with cats. What then? Might that furnish us with an additional insight into the problem of quantum physics?" "Is that what they wanted to do?" "It's what they did." "Dirk, this is complete nonsense." Dirk raised his eyebrows challengingly. All right," said Richard, holding up his palms. "Let's just follow it through. Even if I accepted, which I don't for one second, that there was any basis at all for clairvoyance, it wouldn't alter the fundamental undoableness of the experiment. As I said, the whole thing turns on what happens inside the box before it's observed. It doesn't matter how you observe it, whether you look into the box with your eyes or, well, with your mind, if you insist. If clairvoyance works, then it's just another way of looking into the box. And if it doesn't, then, of course, it's irrelevant." "It might depend, of course, on the view you take of clairvoyance." "Oh, yes, and what view do you take of clairvoyance? I should be very interested to know, given your history." Dirk tapped the cigarette on the desk again and looked narrowly at Richard. There was a deep and prolonged silence, disturbed only by the sound of distant crying in French. "I take the view I have always taken," said Dirk eventually, "which is that I am not clairvoyant." "Really?" said Richard. "Then what about those exam papers?" The eyes of Dirk gently darkened at the mention of the subject. "Coincidence," he said in a low, savage voice. "A strange and chilling coincidence, but nonetheless a coincidence. One, I might add, which caused me to spend a considerable time in prison. Coincidences can be frightening and dangerous things." Dirk gave Richard another of his long, appraising looks. "I have been watching you carefully," he said. "You seem to be extremely relaxed for a man in your position." This seemed to Richard to be an odd remark, and he tried to make sense of it for a moment. Then the light dawned, and it was an aggravating light. "Good heavens," he said. "He hasn't got to you as well, has he?" This remark seemed to puzzle Dirk in return. "Who hasn't got to me?" he said. Gordon. Well, no, obviously not. Gordon Way. He has this habit of trying to get other people to bring pressure on me to get on with what he sees as important work. I thought for a moment... Never mind. What did you mean, then? Ah, Gordon Way has this habit, has he? Yes, I don't like it. Why? Dirk looked long and hard at Richard, tapping a pencil lightly on the desk. Then he leaned back in his chair and said as follows. The body of Gordon Way was discovered before dawn this morning. He had been shot, strangled, and then his house was set on fire. Police are working on the theory that he was not actually shot in the house because no shotgun pellets were discovered there other than those in his body. However, pellets were found near to Mr. Way's Mercedes 500 SEC, which was found abandoned about 3 miles from his house. This suggests that the body was moved after the murder. Furthermore, the doctor who examined the body is of the opinion that Mr. Way was in fact strangled after he was shot, which seems to suggest a certain confusion in the mind of the killer. By a startling coincidence, it appears that the police last night had occasion to interview a very confused-seeming gentleman who said that he was suffering from some kind of guilt complex about having just run over his employer. That man was a Mr. Richard Macduff, and his employer was the deceased, Mr. Gordon Way. It has further been suggested that Mr. Richard Macduff is one of the two people most likely to benefit from Mr. Way's death, since Wayforward Technologies would almost certainly pass at least partly into his hands. The other person is his only living relative, Miss Susan Way, into whose flat Mr. Richard Macduff was observed to break last night. The police don't know that bit, of course, nor, if we can help it, will they? However, any relationship between the two of them will naturally come under close scrutiny. The news reports on the radio say they are urgently seeking Mr. Macduff, who they believe will be able to help them with their inquiries, but the tone of voice says that he is clearly guilty as hell. My scale of charges is as follows, £200 a day plus expenses. Expenses are not negotiable and will sometimes strike those who do not understand these matters as somewhat tangential. They are necessary and, as I say, not negotiable. Am I hired? Sorry, said Richard, nodding slightly. Would you start that again? Chapter 17. The Electric Monk hardly knew what to believe anymore. He had been through a bewildering number of belief systems in the previous few hours, most of which had failed to provide him with the long-term spiritual solace that it was his bounden programming eternally to seek. He was fed up, frankly, and tired and dispirited. And furthermore, which caught him by surprise, he rather missed his horse. A dull and menial creature, to be sure, and, as such, hardly worthy of the preoccupation of one whose mind was destined forever to concern itself with higher things beyond the understanding of a simple horse. But, nevertheless, he missed it. He wanted to sit on it. He wanted to pat it. He wanted to feel that it didn't understand. He wondered where it was. He dangled his feet disconsolately from the branch of the tree in which he had spent the night. He had climbed it in pursuit of some wild, fantastic dream, and then had got stuck and had to stay there till morning. Even now, by daylight, he wasn't certain how he was going to get down. He came for a moment perilously close to believing that he could fly, but a quick-thinking, error-checking protocol cut in and told him not to be so silly. It was a